Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce-Crossover von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und ich habe heute wieder zwei super spannende E-Commerce-Kenner, die ihr alle auch schon kennt, den guten Alex Graf und den lieben Jochen Krisch. Hallo ihr beiden.
Hallo Joel.
Moin moin.
Und ich stelle mich heute auf ein Feuerwerk der Emotionen und der Argumente ein, denn es geht um HelloFresh. Und wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, ja, hier wird durchaus kritisch gesehen, was dort passiert. Aber wir haben auch Fürsprecher. Also ich habe mir zur Vorbereitung dieses Podcasts auch nochmal angehört, was der gute Jochen vor, ich glaube, so, wann hast du den ersten Podcast gemacht zu HelloFresh? Im Sommer, glaube ich, ne? Juni 2017, so in dem Dreh?
Genau, ja. Oder sogar noch früher. Früher dürfte das sein. Schon vor 2 Jahren eingemacht zum damaligen Börsengang, aber das war der aktuelle, ja.
Da warst du sogar noch relativ optimistisch, wenn man sich jetzt so das Modell anguckt und die ganze Blue Apron-Entwicklung. Das Klima ist schwieriger geworden und beim Geschäftsmodell merkt man auch, dass es wohl den einen oder anderen Haken gibt. Und die Kollegen von den Online-Marketing-Rockstars haben ja auch was ganz Spannendes als Diskussion gehabt im Zuge ihres Rocket-Podcasts, wo ich glaube Sven Schmidt gesagt hat, das sei ein fallendes Messer, an die man nicht greifen solle. Mal schauen, ob wir zu dem Schluss auch kommen. Ihr Lieben, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Büro seid, habe ich übrigens auch noch einen spannenden Tipp für euch. Schaut euch doch mal Rent24 an. Unter rent24.com findet ihr das Ganze. Und zwar ist das ein richtig schicker Coworking-Space, wo ihr euch ein Büro, einen einzelnen Schreibtisch mieten könnt, ganz passend dazu, wie ihr gerade aufgestellt seid. Rent24 ist aktiv in Amsterdam, ja, also im schönen Holland, könnt ihr selbst irgendwie dort arbeiten. Natürlich in Berlin, also in der Bundeshauptstadt, in Bremen, in Dortmund, in Hamburg, in München, also an ganz vielen tollen Orten gibt es die Coworking Spaces von Rent24. Und ihr könnt auch total flexibel arbeiten. Ja. Das heißt, egal ob ihr jetzt Freelancer, Frühphasengründer, Startup, Corporate, Non-Profit, Dienstleister oder auch nur ein Remote-Team seid, ihr findet dort den passenden Raum für euch. Das heißt, das Ganze ist super flexibel, wächst auch mit euch mit. Ihr könnt euch dort wirklich etwas suchen, was zu euren Bedürfnissen passt und ihr kriegt sogar noch tolle Services zum Teil mit on top. Sowas wie ein virtuelles Büro, also ihr könnt dort Bürotätigkeiten outsourcen, ihr könnt bei kreativen Prozessen, Marketingfaktoren unterstützt werden von Rent24 und sogar Mentoring. Wenn ihr auch einen tollen Nachbar haben wollt, dann sucht ihr euch den Rent24 Coworking Space in der Oberwallstraße aus. Da sitzt nämlich auch das gute Digital Kompakt. Also es soll heute um HelloFresh gehen und ich meine, eigentlich müsste jeder das Modell kennen, aber Alex ist immer so ein super Erkläronkel. Magst du nicht mal einmal ganz kurz für jemanden, der sich noch nie mit HelloFresh beschäftigt hat, in 3 Sätzen sagen, was HelloFresh eigentlich tut?
Damit überraschst du mich aber total kalt. Jetzt muss ich auf der Website gehen und eigentlich kann man ja vorlesen, was sie machen. Nein, also HelloFresh versucht ja, das Essen und Einkaufsverhalten von Singles umzugestalten und bietet denen, in der Regel Singles oder kleinen Familien, an, dass sie sich täglich oder wöchentlich frische Foodboxen liefern lassen, aus denen man dann sehr, sehr leckere Sachen kochen kann. Und diese Zusammenführung von Rezept mit den Zutaten und dem Convenience-Faktor, das direkt nach Hause zu bekommen, das soll uns allen helfen, uns gesünder zu ernähren und möglicherweise sogar kostenbewusster.
So, jetzt machen die Jungs und Mädels aus Berlin das nach so einem Soft-Abo-Ansatz, wie das, glaube ich, so neudeutsch heißt. Oder ich habe von Jochen schon gelernt, dass mein Müsli das viel bessere Wort hat, Lieferplan. Ich teile mit dir, dass ich das sehr sympathisch und spannend als Begriff finde. Und ich würde sagen, HelloFresh fokussiert sehr, sehr stark auf dieses ganze Thema Prozesse und Kontrolle der ganzen Lieferkette. Ja? Also eigene Logistik und arbeiten direkt mit den Zulieferern zusammen. Also versuchen da eigentlich den ganzen Prozess zu steuern. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen, was das mit so einem Modell macht. Aber wenn wir mal so ganz basic anfangen mit diesem Geschäftsmodell. Abo ist ja spätestens seit Jamba so in Deutschland so ein Reizthema. Ja? Trotzdem hat man sich dazu entschlossen, das auf dem Wege zu tun. Und Marley Spoon, was ja zum Beispiel so aus dem gleichen Umfeld hervorgegangen ist, auch eine Rocket-Gründung von dem Fabian Siegel, der ja sicherlich die HelloFresh-Sachen auch gesehen hat, hat ja anfangs mal versucht, kein Abo zu machen. Das hat nicht funktioniert. Ne? So, also dieser Einzelboxenkauf war was, wo man gemerkt hat, das geht offensichtlich nicht. Also man ist schon auf diesen wiederkehrenden Umsatz angewiesen, was natürlich aber seine Tücken so bereithält. Was ist denn da so eure Haltung zu?
Es ist ja so, dass HelloFresh ja auf einem in Anführungszeichen bewährten Modell aufsetzt. Das Modell, Grundmodell kommt ja aus Schweden, Linas Matkasse, Einkaufstüte auf Deutsch, Schlemmertüte hieß es mal in der deutschen Version, hat da nicht so funktioniert in der Expansion, aber in Skandinavien, also in Schweden gestartet, aber generell in Skandinavien ist das eine Hausnummer und gibt es schon vergleichsweise lang oder auf jeden Fall einiges länger als HelloFresh und funktioniert dort profitabel, trägt sich, passt. Also genau mit dem Modell. Und Abo, ich bin immer hin und her gerissen. Ich finde, es gibt Abo-Modelle, die Sinn machen für bestimmte Themen. Ich bin durchaus ein Freund von zum Beispiel den Bröbchen-Abos im Beauty-Bereich, was jetzt gar nicht so immer nur E-Commerce ist, sondern was so eine Mischung aus Marketing-Tool und also in bestimmten Bereichen gibt es sinnvolle Abos. Das hat sich leider inflationär verbreitet. Insofern hat es bei vielen Kategorien nicht funktioniert. Deswegen hat es so einen schlechten Ruf. Ich finde aber jetzt gerade so, was HelloFresh machen und was auch andere machen jetzt mit diesen Soft-Abos oder wie auch immer man es nennt, also dass man einfach auch aussetzen kann und dass es nicht ganz so hart ist, finde ich eine gute Weiterentwicklung. Also es ist halt, in Deutschland ist es wirklich der Abo-Begriff, ist natürlich das große Problem, dass der vorbelastet ist, teilweise auch durch Buchclub-Zeiten, auch Bertelsmann Buchclub und solche Sachen gab es ja noch. Also insofern hat das irgendwie keinen sehr guten Ruf. Deswegen ist da Kreativität gefragt, wie man das hinbekommt. Aber im Grunde, jetzt rein aus Geschäftsmodellsicht, ist es natürlich ein dankbares Geschäftsmodell, weil du einmal den Aufwand reinsteckst, um Kunden zu gewinnen und hast dann dauerhaft die Möglichkeit, einfach Einnahmen zu erzielen.
Ich glaube, was man dazu nochmal ergänzen kann, ist, dass diese Abo-Modelle ja im Wesentlichen entstanden sind oder auch sehr, sehr groß geworden sind, als das Thema Performance-Marketing, Suchmaschinen-Marketing, Facebook zunehmend schwerer zu skalieren war. Zalando ist ja eine Zeit entstanden, als die noch über sehr, sehr starke SEO und SEA-Arbitrage eigentlich auch wachsen konnten. Und seitdem eigentlich klar ist, dass über diese Auktionsmechanismen bei Google und Facebook es zunehmend teurer wird, Kunden zu generieren, aber auch zu reaktivieren, muss man sich natürlich überlegen, wie schaffe ich es, in den regelmäßigen Kundenkontakt zu kommen, ohne den GAFAs davon Euro abzugeben. Das ist ja so ein Haupttreiber aus dem Abo-Modell. Und das wird bei einigen halt, wie Jochen schon sagt, halt schlau umgesetzt, bei anderen vielleicht nicht so schlau. Ich würde auch gerne Bildschirme im Abo verkaufen. Das klingt wie ein gutes Geschäft, da sind gute Margen drauf. Da kann man vielleicht mal jede Woche einen neuen Bildschirm nach Hause bringen. Aber bei vielen Modellen klappt das nicht so gut. Aber im Food-Bereich konnte ich mir sogar vorstellen, weil ja die meisten Menschen jeden Tag essen. Und da finde ich zumindest naheliegend, darüber nachzudenken, dass man das über ein Abo macht mit der Begründung, pass auf, du kannst das Abo flexibel einstellen, du kannst das wöchentlich einstellen, monatlich einstellen, du kannst es jederzeit kündigen. Vielleicht ist das sogar mit deinem Kalender synchronisiert und das System weiß irgendwann selber, wann du eigentlich was zu Hause geliefert haben möchtest, ohne dass der Kunde erstmal auf die Website gehen muss und vorher die Google-Suche bedient. Und das macht es natürlich ein bisschen günstiger in der Kundenakquise. Aber wenn man anschaut sich, wann diese meisten Abo-Modelle entstanden sind und wie sie entstanden sind, dann eigentlich erst ab so 2010, 2011, als es immer teurer wurde bei Google.
Was ich aber prinzipiell sympathisch finde an Abo-Modellen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass sie vom Stammkunden her denken. Was im E-Commerce sehr selten passiert, wo man immer sehr auf Neukunden fixiert ist und dauernd im Prinzip Neukunden gewinnen muss. Und das liegt teilweise auch am Geschäftsmodell. Und ich finde, das ist eine Kategorie von Geschäftsmodellen, die zumindest mal auf dauerhaften Umsatz über Abos spekulieren, muss man sagen. Das ist mir sympathischer als nur entweder Neukunden gewinnen zu müssen oder mit jeder Bestellung quasi profitabel sein zu müssen. Man kann es jetzt noch nicht als bewährt sagen, aber das ist ein Modell, warum es sich lohnt, diese Modelle zu verfolgen. Ein Grund, warum es sich lohnt.
Ich meine, ich bilde mir ein, die Zahlen von HelloFresh sind in der Hinsicht ja nicht so transparent wie zum Beispiel von Blue Apron. Und ich glaube, bei dir auch gelesen zu haben oder gehört, war das glaube ich damals im Podcast, dass Blue Apron, und die Zahlen stammen aber aus dem Q1 2017, wenn ich mich richtig entsinne, dass sie auch durchaus hohe Umsätze machen pro Kunde. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren es so $250 pro Quartal pro Kunde, beziehungsweise dann 1.000 aufs ganze Jahr. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und wenn man es dann noch hinkriegt, die Margen in den Griff zu kriegen, weil man in diese Prozessoptimierung reingeht und die Händler sozusagen oder die Zulieferer direkt anschließt, ist das ja schon ganz interessant.
Ne? Ja, bloß natürlich, das ist eine Theorie, weil wie viele Kunden halten ein Jahr durch? Das ist immer so der Punkt und das kann man da nicht rauslesen. Ich glaube, alle sind ein bisschen ernüchtert. Groupon war im Prinzip das letzte Unternehmen, das wirklich schöne Einblicke gegeben hat in diese ganzen Kohorten und alles, was damit zusammenhängt, wurde aber überhaupt nicht verstanden. Also die sind ja da mehr oder weniger zerrissen worden, weil sie diese Einblicke gaben und seitdem macht es auch kaum jemand mehr so richtig. In Windeln.de hat es eine Zeit lang gemacht, sodass man so eine grobe Orientierung hatte. Aber ansonsten ist es leider nicht mehr üblich. Und das macht es natürlich sehr undurchschaubar, weil rein über die Finanzkennzahlen bei einem sehr wachstumsstarken Unternehmen tut man sich sehr, sehr schwer, da weiterzukommen. Es wäre natürlich spannend zu wissen, wie lange bleiben die Kunden da und wie häufig bestellen sie in den Kohorten.
Ja, ich glaube, uns werden drei Metriken so ein bisschen beschäftigen heute. Customer Lifetime Value, CLV, Customer Acquisition Cost, CAC und die Churn Rate bzw. Retention. Ja, also mit dem ersten Prinzip gemeint, wie viel Umsatz mache ich über die ganze Lebensdauer eines Kunden als HelloFresh? Das zweite, wie viel kostet er mich einzukaufen? Und das dritte, wie viele Churn, also wie viele gehen raus, wie viele kündigen bzw. Retention, wie viele bin ich in der Lage zu Wiederkäufen anzuregen? Weil das ist ja auch, was der Sven Schmidt im OMR-Podcast gesagt hat, dass er die Kundenbindung bei dem Modell für sehr, sehr schlecht hält. Ja, dass er sagt, er hat die Vermutung, dass es systemimmanent ist, dort einen hohen Churn zu haben, einfach weil sich die Boxen irgendwann stapeln im Flur, ja, dass man da halt wirklich sieht. Also ein Sportstudio sieht man halt nicht, da geht man nicht hin. War so sein. Das fand ich ein ganz, ganz praktisches Bild eigentlich. Da merke ich eigentlich gar nicht. Da sieht man zwar das Geld vom Konto gehen, aber es türmen sich nicht die Boxen oder die gammeligen Lebensmittel auf, während das bei HelloFresh halt anders ist. Ja. Plus Das sieht man ja auch irgendwie, die, du hast es gerade selber angesprochen, die Kohorten bei HelloFresh sind ja wirklich gefühlt ein gut gehütetes Geheimnis, vielleicht aus diesem Grunde. Und was ich interessant fand, war, ich glaube, das habe ich auch beim Kollegen Graf, der sich ja so die Risikenanalyse des Börsenprospektes mal vornimmt, ne? Aufmerksamer Leser, es gibt also Leute, die das lesen, weil das Thema Saisonalität, also dass man durchaus auch das Problem hat, in den Sommerferien wollen viele Leute nichts bekommen. Es scheint mir so, dass eher in den kälteren Monaten, also vor allem zu Anfang des Jahres, viel dort bestellt wird. Das scheint also die Herausforderung zu sein, dass das da niederschlägt. Wie nehmt ihr denn dieses ganze Thema Wachstum und Kundenbindung bisher war bei HelloFresh?
Dazu würde ich gerne mal was sagen. Ich würde an dieser Stelle auch gerne mal aufrufen, auch in deinem Podcast, wenn du das live bringst. Ich habe bisher ganz, ganz wenige HelloFresh-Kunden getroffen. So, und die Vermutung, die Sven Schmidt hat, ist, dass sich irgendwo Kisten im Flur stapeln und man dann aufhört, bei HelloFresh zu kaufen. Unsere Vermutung ist, dass vielleicht das Abo zu schwierig zu verwalten ist. Ich würde mich total freuen, wenn mal ein paar HelloFresh-Kunden, da dürfte es ja unter den Hörern den einen oder anderen geben, hoffentlich, dass sie sich mal melden und mal so ein bisschen ihre Experience teilen und mal erzählen, wie sind sie eigentlich gewonnen worden? Hatten sie irgendwie so einen Gutschein bekommen auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Flughafen? Wie oft haben sie dort gekauft? Wie viel haben sie eigentlich netto gezahlt, um so eine kleine Erhebung zu machen? Vielleicht können wir das auch in der WhatsApp-Gruppe da mal ein bisschen forcieren. Das würde mich mal super interessieren, weil leider ist diese ganze Kundenperspektive nicht nur in den fehlenden Kohorten erkennbar, sondern es fehlen auch überall Kundenstimmen, es fehlen so Success-Stories in diesen ganzen Unterlagen. Und das würde mir helfen, das zu verstehen. Was das Thema Marketing und Churn angeht, also da muss man ja sich nur mal die neuen Monatszahlen angucken, die aktuellen. Und da sieht man, dass sie in ihrem wichtigsten Markt, den USA, sind sie im Vergleich zum letzten Jahr, vor 12 Monaten quasi, haben sie statt, ich schaue mal hier ganz kurz auf die Zahlen rein, Active Customers, in 3 Months End, September 17, haben sie ungefähr 800.000, also geben hier an 790.000. Und 2016 hatten sie 410.000. Also die Differenz ist ungefähr 400.000 Kunden. Ja, die haben sie gewonnen innerhalb eines Jahres als Active Customer. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Darstellung, die HelloFresh dort zeigt, der Active Customer ist jeder, der irgendwie den Gutschein einmal angefasst hat, dass das irgendwie glaubwürdig ist und dass wirklich Kunden sind, die kaufen, dann kann man dagegen ja mal die ganzen Marketingaufwendungen halten. Die haben jetzt dafür das ganze Jahr natürlich noch nicht die ganzen Marketingaufwendungen angezeigt. Ich glaube, die haben jetzt für 9 Monate schon in 2017 180 Millionen ausgegeben. Davon, wenn wir das meiste in den USA ausgegeben haben, ich denke mal sicherlich 160. Dann fehlen aber noch 3 Monate aus dem letzten Jahr. Also irgendwo in Summe bei 190 Millionen wird das liegen, sozusagen eine Marketingauswendung. Wenn man das jetzt mal teilt durch die Anzahl der Kunden, also durch 400.000 Kunden, die man dann dazu gewonnen hat, ich kann das hier mal live machen, $190 Millionen. Und ihr sagt mir, wenn ihr irgendwas falsch findet, quasi an der Herleitung. Ich möchte nur ein bisschen erzählen, wie ihr überhaupt auf diese Zahlen kommen und wie man da rangeht. 190 Millionen Dollar, die man im Marketing aufgewendet hat, ja, um irgendwie Kunden zu gewinnen, mit Gutscheinen zu versorgen, durch ungefähr 400.000 Kunden.
Aber Marketing ist doch, glaube ich, für die ganze Gruppe und nicht nur USA, oder?
Ja, aber das habe ich schon abgezogen. Aber dadurch, dass der Rest des Marktes gar nicht wächst, also da sind irgendwie nur 100.000 dazugekommen, geht das schon alles in die USA. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, aber da kommt man auf fast $500. Ja, lass es mal $400 sein pro Kunde, die man ausgeben muss, um einen Active Customer, bei dem sogar die Definition des Active Customers schon ziemlich hanebüchen ist, um den zu gewinnen. Dann ist nämlich diese $1.000 Umsatz, die du bei Blue Apron siehst, das ist gar nicht so beeindruckend, weil der Umsatz ist ja gar nicht so relevant. Die Frage ist ja, was verdienst du eigentlich mit einem Essen, mit einem Paket? Und wenn du jetzt mit einer Lieferung vielleicht nur 1 Euro oder 2 Euro verdienst oder $3 irgendwie verdienst, da musst du erstmal diese $400 reinholen und da muss man überlegen, wie lange denn diese Kunden dabei bleiben müssen, um im Durchschnitt überhaupt profitabel zu werden. Das ist ja das, was ja nicht nur mir, sondern auch dem Sven Schmidt oder auch Jochen, das gibt uns ja so ein bisschen zu denken. Und da fehlt uns so ein bisschen die Fantasie oder mir fehlt auf jeden Fall die Fantasie zu sagen, okay, wenn ihr schon so viel Geld ins Marketing gesteckt habt, wenn das Produkt eigentlich okay ist, und das sagen ja auch die aktuellen Unterlagen, dass sie da jetzt ihre Logistikzentren ausgebaut haben, dass sie ihre Prozesse optimieren, also das kann ja nicht mehr daran liegen, dass das Essen irgendwie schlecht ist oder dass die Rezepte schlecht sind oder dass man das Abo nicht mehr richtig verwalten kann. Das gibt bei mir Anlass, sich Sorgen zu machen. Ich fände sogar $100 noch extrem viel, um so einen Kunden zu gewinnen, wenn es nur um dieses Geschäftsmodell geht. Und nachher reden wir darüber, wie kann das eigentlich noch ein bisschen erweitert werden. Aber ich kann momentan nicht verstehen, wie das Geschäftsmodell im Kern profitabel werden soll. Und über jede Expansion-Strategie, über die wir nachdenken, Marktplatz, Plattform, was auch immer, die haben immer die Bedingung, dass das Kernmodell profitabel ist und stark wächst. Und das Geld, was man dann über hat, das steckt man dann quasi in Marktplatzfähigkeit zum Beispiel. Das gibt mir die größte Sorge. Und ich würde halt gerne mal sehen, wie sich so eine klassische Kohorte, die auf dem Weihnachtsmarkt gewonnen wurde, mit so 20-Euro-Gutschein von HelloFresh, wie sich die eigentlich verhält. Also wenn man 1.000 Kunden hat, die alle so einen 20-Euro-Gutschein bekommen, wie viel lösen den eigentlich ein? Wie viel bestellen quasi beim nächsten Mal zum Normalpreis? Wie teuer müssen die reaktiviert werden? Das ist ja auch in den Marketingkosten drin, diese Gutscheine, die Bestandskunden bekommen. Und Da kann ich mir nur erklären, dass HelloFresh das nicht zeigt, weil diese Zahlen bisher nicht vielversprechend sind.
Also ich habe mal geguckt, in den USA grassiert diese Zahl von $147, die Blue Apron bezahlen soll, um einen Kunden zu kriegen. Und in den letzten Monaten aber bis zu 460. Also deckt sich ja eigentlich genau mit deiner Rechnung gerade. Ja? Also ungefähr knapp $500 pro Kunde. Und es heißt irgendwie im Zuge von HelloFresh in dem Fall jetzt aber, glaube ich, dass man ungefähr 12 Monate braucht, die ein Kunde dabei bleiben muss, bis diese Zahl wieder reingeholt ist. So, Jochen, in deinem Podcast...
Das glaube ich zum Beispiel nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also das
ist zu kurz. Das kann ich mir vorstellen, wenn der Kundengewinnungskosten irgendwie bei $100 liegen oder 150, dass dann ein Jahr ausreicht. Und vielleicht bezieht sich die Aussage quasi auch darauf. Aber das kann ich mir bei der aktuellen Wettbewerbssituation nicht vorstellen. Und Sie können ja auch Ihre Preise nicht erhöhen, weil dann laufen Sie ja automatisch in Wettbewerb mit Blue Apron oder möglicherweise Amazon-artigen Services. Das heißt, Sie sind ja auf der Topline pro Paket, sind Sie ja gecapped. Und da reichen 12 Monate nicht aus.
Jochen, ihr habt ja in eurem Podcast so ein Bild aufgemacht, was mir da auch gleich kam, der Vergleich zu Software as a Service, ne? Also SaaS. Da hat man ja die gleiche Problematik. Also man hat am Anfang relativ hohe Akquisitionskosten, wenn man die Leute einkauft, also gerade wenn man so ein B2B-Umfeld guckt, und muss dann eigentlich schaffen, dass der Customer Lifetime Value sehr, sehr lange anhält. Ja? Weil wenn man sich mal so ein bisschen die KPI-Gurus im SaaS-Bereich anguckt, ja, also ich habe zum Beispiel von Metrics Partners, von dem David Skok einiges gelesen, was sehr, sehr spannend dazu war. Oder hier in Deutschland, müssen wir gar nicht so weit gehen, der Christoph Jans von Point9, der teilt ja auch mal ganz kräftig Insights dazu dem Bereich. Da merkt man ja relativ schnell, dass ein Churn, ja, also das Kündigen von Kunden, das gesamte Wachstum sofort killt. Ja, also fehlendes Wachstum durch Kundenabwanderung ist wahrscheinlich so der Todesstoß, den man bei so einem Modell hat, weil dann gehen die Kurven wirklich von sehr steil zu sehr, sehr flach ganz schnell. Du hast das ja auch so ein bisschen in Frage gestellt, gerade auch dieses ganze Thema, was sind aktive Kunden, und glaube ich, habe es bei dir gelesen, dass du gesagt hast, so naja, ich sehe da auch nur so Jahr-on-Jahr-Wachstum, ja, also wenn man es zum Vorjahr vergleicht, plus die ganzen US-Kunden scheinen nicht profitabel zu sein. Was sind da dein Big Picture zu dem ganzen Thema?
Den Podcast, muss man dazu sagen, haben wir zu der Zeit aufgezeichnet, als die Blue Apron-Zahlen noch besser aussahen. Als in Anführungszeichen die HelloFresh-Zahlen, wobei da gab es jetzt gar nicht so viele. Wo ich mich so ein bisschen schwer tue, deswegen, ich muss wahrscheinlich so ein bisschen in die Verteidigerrolle rutschen hier, weil wenn HelloFresh so niedergemacht wird, weil das haben sie auch nicht verdient.
Da bin ich ja mal gespannt, wie du das machst.
Ja, also wobei ich durchaus mit Skepsis rangehen möchte, möchte ich sagen, aber durchaus auch mal die andere Seite zu sehen. Ich glaube, was schwierig ist, das ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ. Das sind alles Hochrechnungen, Umrechnungen, gibt es auch im Web, gibt es ja sehr schöne Analysen, sowohl zu Blue Apron als auch zu HelloFresh, die sich genau das alles vornehmen. Also die Akquisitionskosten und wie rechnet sich das? Was ist ein aktiver Kunde? Was ist nicht ein aktiver Kunde? Ich glaube, man muss zwei Punkte sehen. Das ist ein Geschäftsmodell für eine sehr spitze Zielgruppe. Und das ist aus meiner Sicht genau das Faszinierende, dass man mit relativ wenig Kunden ganz gut vorankommt. Die große Herausforderung ist, und da bin ich bei euch, schafft man die Kundenbindung? Bleiben die Kunden dabei und ist das ein dauerhaftes Modell? Und das Zweite, wo ich darauf hinweisen möchte, ist, wie jung das Unternehmen ist und wie extrem das wächst. Ich glaube, man muss schon ein bisschen auch berücksichtigen, was ist das Ziel, wo ein HelloFresh eigentlich mal hin will. Das ist für mich eigentlich immer mit das Spannende. War ähnlich bei Zalando und bei anderen, die auch am Anfang immer extrem geprügelt wurden, weil natürlich die Marketingkosten um einiges höher waren als die Umsätze oder das Wachstum. Woran arbeitet HelloFresh gerade? Und das sagen sie ja auch immer, um die Kundenbindung besser hinzukommen, indem sie flexibler werden in ihren Modellen, die sie anbieten, in ihren Essensvarianten. Also am Anfang sind sie ja gestartet mit 1, 2, 3 Menüs und die musstest du halt dann nehmen. Und wenn dir das nicht gepasst hast, dann warst du unglücklich und bist tendenziell wieder ausgestiegen. Jetzt versuchen sie es zu flexibilisieren. Sie versuchen, in bestimmte Nischenthemen reinzugehen, also Spezialisierung, vegan oder was auch immer man für Präferenzen hat, sodass sie da nochmal speziellere Angebote machen. Und sie versuchen generell eine Flexibilisierung hinzubekommen, auch was Essen und Zutaten angeht. Ich habe ja intensivst mich in dem befasst. Ich habe mir sogar den Investoren-Call jetzt nochmal angehört im Vorfeld dieses Podcasts zum dritten Quartal, war aber auch bei den ganzen Presseveranstaltungen, die sie ja gemacht haben. Und da ist eigentlich immer die Argumentation, jetzt haben wir erstmal versucht, was hinzubekommen und irgendwie eine Dynamik reinzubekommen. Und jetzt geht's um die Professionalisierung. Und die Herausforderung jetzt im Jahr 2016, 2017 war, erstmal die Infrastruktur hinzubekommen. Also sprich, die, sie nennen es Produktion, also die Lagerhäuser, aber wo sie auch die Menüs konfigurieren und alles machen. Im nächsten Schritt geht's um die Automatisierung und das effizienter hinzubekommen. Und das sind so die Kennzahlen, auf die sie achten. Das möchte ich gerne einwenden als zusätzliche Argumente. Also ich glaube, man muss schon sehen, im Unterschied zu anderen ist das kein Unternehmen, wo ich sagen würde, ich würde denen unterstellen, die machen einfach großen Wind und hoffen dann, dass es irgendwie klappt. Also die haben schon eine Vorstellung davon, wo sie hinwollen und gehen das aus meiner Sicht sehr professionell an. Und man sieht ja jetzt im Vergleich Blue Apron versus HelloFresh, da sind noch schon nochmal Welten dazwischen. Also das, was Blue Apron jetzt öffentlichkeitswirksam an den Tag gelegt hat, das war ja ein Desaster. Also in jeglicher Beziehung. Die Versprechungen zum Börsengang und das, wie sie das jetzt umsetzen, mit ihren Lägern, die sie etablieren wollen und mit ihrer Effizienzsteigerung. Also Desaster. Und aus HelloFreshs Sicht, man kann skeptisch sein, man muss auch skeptisch sein, aber sie haben sich in Anführungszeichen noch nichts zu Schulden kommen lassen. Also sie sind eigentlich jetzt sehr konsequent in einer Dynamik gewachsen, die eindrucksvoll ist, und deswegen würde ich sie noch nicht abschreiben.
Das finde ich als Argument nicht ausreichend. Schlecker hat sich auch nicht zu Schulden kommen lassen. Na, und
da würde ich aber
Warte mal. Also du sagst auch das Alter, ja, das so jung ist es auch nicht mehr. Und also ich persönlich wünsche mir, dass HelloFresh mega erfolgreich ist, ja, das wäre cool für Berlin, sozusagen, das wäre cool für die Szene. Das würde, glaube ich, der ganzen Industrie helfen. Ich möchte ja, und von mir aus kann jeder diese Aktie kaufen, da voll reingehen. Ich kann mich auch sehr gut an dieser Zalando-Diskussion erinnern. Zalando hatte aber fairerweise schon relativ schnell nach dem Börsengang, die waren da noch 1-2 Jahre älter als HelloFresh heute nach dem Börsengang ist, relativ schnell auf einen Modus gedreht, bei dem sie gewachsen sind, ohne viel Geld zu verlieren. Und wir reden ja hier bei HelloFresh schon über enorme Summen, die gemessen am Börsenwert und am Cashbestand aufgewendet werden müssen, nur um den Bestand der Kunden zu halten. Ich hatte mir auch schon zu Ideen zurechtgelegt. Ich habe das ja sogar in meinem HelloFresh-Artikel versucht, positiv darzustellen. Ich habe Ideen zurechtgelegt, okay, was könnte man denn noch machen, wenn man den Kunden da irgendwie hat? Ja, wenn man den schon im Food-Abo hat, kann man dem vielleicht noch eine Friseurkarte verkaufen. Keine Ahnung, irgendwas, was mit Lebensmitteln im Handel
Topf oder
zu tun hat. Aber das ist total schwer. Und dann lege ich mich mal wieder zurück. Und wenn das gerade die Diskussion ist, die auch intern bei HelloFresh geführt wird, wo man sagt so, Mist, Jungs, wir haben ein Problem, wir haben zwar noch ein bisschen Cash auf dem Konto, wir können aber nicht so richtig mehr wachsen mit unseren Kunden oder wir kriegen es nicht hin, dass die Marketingkosten viel besser werden. Und das zeigt sich ja auch in allen Präsentationen, die die gezeigt haben. Da haben sie ja schon gefeiert, dass die Marketingkosten, das war irgend so ein relativ bezeichnendes Slide, genau, Marketing Expenses als Prozent vom Revenue versus 2016, dann haben sie gefeiert, dass sie von 27,2 auf 26,3 müssen. Aber sie müssen eigentlich auf 10. Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das gehen soll. Und ich würde es mir mega für die wünschen. Da finde ich halt, ist zumindest Skepsis schon angebracht. Und mir gefällt halt nicht, dass sie trotz des Börsengangs, obwohl sie das Geld ja schon eingesammelt haben, immer noch so hart Gas geben in der Kundenakquisition und nicht bisher gezeigt haben, auch nicht in den Unterlagen gezeigt haben, wo denn diese massiven Profitabilitätssteigerungen oder Ergebnissteigerungen herkommen sollen.
Das stimmt, dass Sie das noch nicht gezeigt haben, aber vielleicht, wir können sie ja dann kontrollieren. Also mit nichts zu Schulden kommen lassen, meine ich, nicht unter den Versprechungen gelegen. Und die Versprechung jetzt ist ja, Ende 2018 die Profitabilität zu erreichen. Also damit wären Sie so im Rahmen von Zalando, sage ich jetzt mal. Und das kann man eigentlich ganz gut tracken. Und HelloFresh präsentiert sich ja immer sehr, sehr selbstbewusst, dass Sie jetzt die Infrastruktur gelegt haben, dass alles wunderbar geklappt hat, on time, on budget, die Lager ausgerollt, auf allen Kontinenten quasi. Also ich gebe es jetzt nur mal wieder. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur eine Verteidigung, aber ich möchte einfach den Aspekt auch berücksichtigt haben, dass sie das jetzt 2017 erledigt haben. Jetzt können sie quasi 2018 dazu nutzen, das wirklich effizienter aufzubauen und haben auch Skalierungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer bestehenden Möglichkeiten. Also Stichwort ist Professionalisierung jetzt in dem ganzen Geschäftsmodell und Ende 2018. Und das wird natürlich genau verfolgt dann, dass sie tatsächlich da dann auch in eine Profitabilität kommen. Also ich vermute jetzt mal nicht, dass das Jahr 2018 schon profitabel wäre. Das würde mich sehr wundern angesichts der aktuellen Marketingaufwendungen. Aber das Ziel ist dann doch so.
Ich hätte mal eine Frage. Du warst ja im Investoren-Call drin, Jochen. Haben Sie was dazu gesagt, für welche Größenordnung Ihre Logistik mittlerweile ausgelegt ist? Also wenn Sie jetzt Ihre Lager, Produktionsstätten irgendwie aufgebaut haben, jetzt reden wir in den USA von irgendwie 800.000 Kunden. Also könnten Sie mit dem, was Sie heute aufgebaut haben, auch 3 Millionen Kunden bedienen?
Dazu haben Sie nichts gesagt, nein. Es ging, wenn ich mich recht erinnere, nur um die Größe der Produktionsstätten. Nee, haben Sie nicht gesagt. Sie halten sich da eh sehr bedeckt. Also Sie sind allem ausgewichen. Auch Fragen zu Blue Apron im Wettbewerb und wenn dann immer sehr allgemein geantwortet. Und
Was hat er denn zu Blue Apron gesagt? Da hat auch bestimmt irgendein Journalist die Frage gestellt, sag mal, Blue Apron läuft ja nicht so gut, ihr habt doch das gleiche Geschäftsmodell, was sagst denn du dazu? Was hat er denn gesagt?
Ganz so dramatisch war die Frage nicht, sondern die Frage war eher in die Richtung zum Beispiel Profitabilität. profitiert er von der Schwäche von Blue Apron im Marketing oder in anderen Bereichen? Und dann kam als Antwort, also A, kein direkter Bezug, auch von den Kennzahlen sehr vorsichtig, damit der Wettbewerb quasi nichts mitverfolgen kann. Und auch jetzt, was Marketing angeht, in bestimmten Bereichen profitieren sie, aber letztendlich ist das Marketing ja sehr unterschiedlich und die nutzen ja alle möglichen Kanäle und Wege, um Marketing zu machen. Also schon ein bisschen profitieren und sie versuchen natürlich das schon rauszuarbeiten, dass sie jetzt am amerikanischen Markt vorankommen und irgendwie da kurz davor sind, quasi die Marktführerschaft zu übernehmen. Und das ist ja durchaus auch das Spannende jetzt für ein deutsches Unternehmen. Das ist das einzige Samba-Unternehmen oder aus dem Samba-Kontext stammende Unternehmen, das jetzt wirklich groß in USA das versucht, weil sie im Grunde früher dran waren. Das wird ja jetzt immer so anders dargestellt, dass HelloFresh nach Blue Apron zum Beispiel kam, aber so ist es ja nicht. Es sind mehr oder weniger gleichzeitig, beziehungsweise HelloFresh hat durchaus noch so ein bisschen Vorsprung aus meiner Warnung heraus. Nee, leider dazu gibt es leider keine Infos so wirklich.
Könntet ihr nicht Kunden werden von HelloFresh? Also du, Joel, du bist jetzt ja sozusagen junger Familienvater. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, hier in großer Runde im Podcast. Oder Jochen, wäre das was für dich?
Für mich wäre es nichts. Also
ich habe schon drüber nachgedacht. Ich habe auch im Bekanntenkreis sogar, ich habe einen HelloFresh-Kunden im Bekanntenkreis. Ja, also warte mal, die haben jetzt 1,28 Millionen aktive Kunden. Ja, das ist so ungefähr die Reichweite unseres Podcasts. Also eigentlich müsste irgendeiner von denen hier auch zuhören. Ich habe einen Freund im Bekanntenkreis, der irgendwie auch total begeistert davon ist und auch gerade dieses Pausieren. Und der zum Beispiel sagt auch, dieses ganze Thema Logistik hat einfach HelloFresh super gut im Griff. Ja, dass er sagt, so mit 2-Stunden-Fenstern genau können die irgendwie Änderungen noch irgendwie umsetzen oder sagen, wann sie kommen. Man kann irgendwie pausieren. Also dass man dem Unternehmen schon zugutehalten muss, ist, dass diese ganze Prozesskompetenz sehr, sehr hoch ist. Also es ist, glaube ich, ein Kernfaktor. Und wenn man sich mit Dominik Richter irgendwie unterhält, ich habe den mal zum Essen getroffen und für mich klang da irgendwie raus, dass es eigentlich 2 Dinge gibt, die HelloFresh sehr, sehr gut macht, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung sehr zu kurz kommen. Und das eine davon ist die Logistik und Prozesskompetenz und das andere ist das ganze Thema US-Rollout, wie man es eigentlich schafft, sich gegen einen amerikanischen Wettbewerber, wo man nicht mal on the ground damals war, ja, jetzt ist man es, wie man sich gegen den behauptet. So, und das finde ich schon valide Punkte. Ich glaube auch, dass HelloFresh ein gutes Management hat. Ich glaube auch nicht, dass da dumme Menschen sitzen. Ich finde, das machen die schon gut. Um auf deine ursprüngliche Frage zu antworten, ich finde, wenn man eine 4-köpfige Familie hat und mal einen Wocheneinkauf gemacht hat und merkt, wie viel Zeit darauf geht, wenn man an der Kasse eines Supermarkts steht, merkt man eigentlich erstmal, wie anarchisch dieses System ist, ja, oder anachronistisch, dass man Waren in einen Korb tut, sie auf ein Band legt und sie wieder in den Korb tut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da punktet. Ja, dann weiß ich aber auch wieder nicht, ganz günstig ist der Preispunkt ja auch nicht von den Boxen.
Du sprichst hier von der sogenannten Kassenzone.
Ja. Entschuldigung. Da möchte ich noch kurz einhaken, also bevor du strukturierst, aber vielleicht ist es dadurch auch ein bisschen strukturierter. Ich glaube, ein Aspekt, den man auch nicht sehen darf und vor dem Hintergrund ich auch ein HelloFresh oder alle Entwicklungen im Food-Bereich sehr spannend finde. Ich finde HelloFresh spannend, ich finde, was Picnic in Holland macht, die eine komplett andere Lieferstruktur aufbauen für den Food-Markt, interessant, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es nur so sein kann, dass wir die Supermärkte, die wir jetzt haben, online nehmen und dann quasi genauso einkaufen, unsere Lebensmittel, sei es für einen Wocheneinkauf, sei es für schnelle Lieferungen über Prime Now, wie wir das bisher gemacht haben. Und HelloFresh oder Linas Matkasse von, jetzt sagen wir mal, das schwedische Vorbild, ist für mich ein Ansatz, wie man es anders angeht. Und für mich das große Thema ist auch mal so ein bisschen, du hast es mit dem SaaS angedeutet, Food as a Service ist für mich so ein Schlagwort. Also denken wir Food weiter als Produkte oder denken wir nicht, wie wir Lebensmittel brauchen oder wie wir auch beliefert werden wollen, also alle Modelle in dem Bereich. Also ich finde, man muss es auch so ein bisschen noch aus Marktsicht betrachten und aus generellen strukturellen Veränderungen, die wir haben. Also ich glaube, die Notwendigkeit ist sehr hoch da, dass da was passiert und passiert eigentlich noch zu wenig, weil die ganzen Lieferdienste in Deutschland, die Shopwings und wie sie alle hießen, sind ja eingegangen. GetNow versucht jetzt so ein bisschen, dass da anders gedacht wird. Und deswegen bin ich so ein Teil auch so ein bisschen enttäuscht, auch von dir, Alex, über die Skepsis, die dem Ganzen entgegenschlägt, weil ich glaube, dass wir Experimente in dem Bereich brauchen und wenn wir die immer super skeptisch betrachten, dann gibt es überhaupt keine Chance. Ich bin bei dir in der Argumentation, immer wenn man die Kennzahlen dann reingeht oder so, interessiert mich auch, finde ich hochspannend und fände es natürlich toll, wenn da ein bisschen mehr käme und ein bisschen mehr da ist, weil wir haben ja ein Ocado.
Ich finde, man muss 2 Sachen trennen. So, ich bin total bei dir, wenn es darum geht, sozusagen, wir brauchen andere, neue Ansätze als irgendwie ein Rewe Online-Shop. Ja, da sieht man ja auch quasi, wie schwer die sich tun, obwohl sie ja so viele Leute haben und viel in IT investieren, überhaupt das kundengerecht zu entwickeln. Das ist tatsächlich ja quasi der Supermarkt online. Ja, und dann steht, wenn ich auf die Startseite komme, Kategorien wie Joghurtprodukte, hier noch eine Butter, da ein Würstchen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also auch die ganze Mobile Experience ist überhaupt nicht so, wie man eigentlich das erwarten würde von einem Online-Business. Und da glaube ich, und das, ich hatte das auch mal im Artikel geschrieben, Leute wie Dominik Richter und Nintendo Fresh, da können die, glaube ich, viel Druck auf den Markt entwickeln. Der hatte das ja bei der K5-Konferenz 2015 oder 2016, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der stand ja auf der Bühne und da ging es ja auch darum, okay, werdet ihr eine Plattform für Lebensmittelhandel? Der baut quasi eine Logistik auf, eine Lieferlogistik, eine Bestelllogistik. Da könnte man da auch irgendwann Supermärkte draufschalten. Da glaube ich 100% dran, weil am Ende des Tages ist das nämlich auch ein Software-Thema. Also ich kann mir auch nicht vorstellen oder mache ich ja auch nicht, mit einem Tablet auf dem Sofa Produkte in den Warenkorb zu legen wie Butter und Würstchen. Das muss irgendwie ein bisschen cleverer gelöst sein. Das muss sich möglicherweise verbinden, auch mit meinem Kühlschrank, dass der irgendwie rausfindet, guck mal, das ist eigentlich dein Verbrauchsstatus, so und so solltest du Butter kaufen. Was brauchst du eigentlich an Materialien? Hier gibt es jetzt gerade ein Angebot von einem lokalen Händler aus deiner Region, der irgendwie Wein handelt oder der Schafe züchtet. So in dieser Art, das sind ja quasi alles Dinge, die technisch gelöst werden müssen. Heute ist quasi das Angebot von dem lokalen Schafzüchter hängt irgendwie auf einem kleinen, schlecht geschriebenen DIN A4-Zettel mit Schreibfehlern an der Edeka frische Theke. Ne? So. Wenn man das sich überlegt, wie das eigentlich sein könnte, ja, weil die Leute haben ja Bock drauf, die Leute wollen ja lokal konsumieren, die wollen besser konsumieren, die wollen individueller konsumieren. Das sind alles Softwareprobleme. Sozusagen, die Produkte sind schon da. Die Lieferinfrastruktur, die wird jetzt so langsam entwickelt. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, an das ich sehr fest glaube und das ich mir auch sehr wünsche, auch für mich, weil ich mag es auch nicht gerne im Supermarkt zu stehen. Aber zum Glück macht das meine Frau.
Oh, ich sehe die Gender-Kommentare hier reinfliegen.
Die macht das auch gerne, sagt sie. Sie geht gerne einkaufen. Und das glaube ich 100% und ich glaube auch, das wäre eine super Option für HelloFresh, aber seit dieser Ankündigung auf der K5 vermisse ich da so ein bisschen Proof. Also das wäre total geil, wenn sie ihre Plattform öffnen würden, wenn sie nicht irgendwie bilaterale Verträge mit Lieferanten machen müssten, sondern sich Lieferanten auch mal aufschalten auf die Plattform und wie so eine Art Marktplatz das öffnen und dann nur noch an der Umsatzprovision mitbeteiligt sind. Und das sind halt so Themen, das erhoffe ich mir auch. Und das wünsche ich mir auch für HelloFresh, dass das irgendwie kommt. Aber wenn das so sein sollte, dann können sie ja darüber reden. Dann können sie ja sagen, guck mal, das haben wir vor, das wollen wir machen. Der Markt ist ja extrem responsiv. Ja? Sozusagen die Resonanz, die man auf solche Ankündigungen bekommt, das sieht man ja bei jeder, sozusagen HelloFresh kauft einen neuen Briefkasten, sozusagen PR-Welle, die über den Markt schlägt. Die ist ja da, die Kunden haben Bock drauf. Es gibt möglicherweise ganz viele Lieferanten, die da Bock drauf haben. Aber für mich sind das zwei getrennte Paar Schuhe. Das kommt und das kommt auch von Unternehmen, die eigentlich vom Typus sind wie HelloFresh. Ich finde es nur schade, dass bisher da nichts von zu sehen ist.
Nee, ich habe Dominik Richter auf der Pressekonferenz im Frühjahr auch nochmal gefragt, ob in die Richtung was geplant ist oder das ganze Team. Und da ist nichts geplant. Woran die jetzt arbeiten, und das finde ich schon spannend, jetzt den Infrastrukturaspekt durchaus zu betrachten, ist, exklusive Lieferantenbeziehungen aufzubauen. Und erstmal so von der Seite das so hinzubekommen, so zu strukturieren, dass sie halt sowohl die Herkunft sicherstellen können, also sie wissen von woher, was geliefert wird, teilweise wird es exklusiv angebaut, sie können das entsprechend konfigurieren. Also ist für mich schon als Infrastrukturthema durchaus auch spannend, weil sie es eben anders strukturieren. Und der andere Aspekt, den finde ich persönlich auch hochspannend, weil ich mir vorstellen kann, da nach vorne raus ist da noch enorm viel mehr Potenzial. Aber witzigerweise, also man kann es positiv oder negativ sehen, also sie bleiben sehr an diesem Geschäftsmodell Abo, Subscription hängen. Ich könnte mir vorstellen, also wenn man verzweifelter wäre, würde man das aufweichen und würde sich schon andere Dinge überlegen. Verzweifelt ist negativer Ausdruck, aber sagen wir, es gäbe auch andere Potenziale und Möglichkeiten, das, was sie jetzt schon haben, auch zu nutzen. Machen sie nicht oder machen sie noch nicht? Da wird sich auch in nächster Zeit nicht so viel tun, sondern sie werden eher jetzt flexibler werden bei den Menüs, in der Zusammenstellung, im Aussetzen, aber das schließt das nicht aus. Ich glaube, ihr großes Problem oder Thema ist natürlich auch, dass sie einen gewissen Preispunkt erreichen müssen. Und wenn man sich unter der Hinsicht mal anguckt, das ist ja alles extrem hochmarschig, was die machen im Vergleich zu anderen Anbietern. Und das ist auch nochmal ein Vorteil. Liegt aber daran, dass sie natürlich auch extrem hohe Preise verlangen. Und die sind sicherlich jetzt nicht überall durchsetzbar.
Findest du, dass also das Veredelte, was sie haben, sie weisen ja eine Marge aus von irgendwie so 50-60% und werden aufgefressen eigentlich von den Marketingkosten und von den Logistikkosten, ne? Sozusagen ja. Die Zubereitung und der Lieferung. Bei den Marketingkosten könnten ja heute aufhören, quasi Marketing zu machen und müssten dann mit der Churn so ein bisschen leben. Hätten sie immer noch das Logistikproblem, was sie einfach noch besser hebeln müssten. Da müssten ja auch einfach andere mit drauf. Aber sie sind ja vertikal. Ja, sie stellen ja selber her und verkaufen an den Kunden. In der Fashion-Industrie zum Beispiel sieht man ja irgendwie Markups von 6, 7, 8, ja, die da erzielt werden können. Und dann bleiben am Ende des Tages auch nur 10% EBITDA übrig. Deswegen, das finde ich gar nicht so, also im Vergleich jetzt zur Marge eines Edeka, Rewe, Lidl, ist das natürlich irgendwie beeindruckend, aber per se als vertikales Geschäftsmodell finde ich das jetzt gar nicht so ein krasses Markup.
Ihr Lieben, an dieser Stelle wie immer noch ein spannender Tipp. Schaut euch doch mal Digitale Leute an. Das findet ihr unter digitale-leute.de und das ist ein spannendes Magazin, das unter anderem von Alex Hüsing und seinem Team von deutschestartups.de rausgegeben wird. Und zwar werden dort Unternehmen und Professionals porträtiert aus so Bereichen wie Softwareentwicklung, Design, Produktmanagement oder auch Online-Marketing. Und das ist, finde ich, ganz interessant, dass man da mal wirklich einen Eindruck kriegt, was tun eigentlich Menschen, Mitarbeiter in diesem Bereich. Und es ist für Firmen auch eine ganz tolle Chance, eigentlich mal zu zeigen, wie ihre Mitarbeiter denn so arbeiten. Und besonders spannend natürlich auch nochmal für die Firmen, wenn ihr dorthin geht und Stellenanzeigen bucht, weil das kann man wirklich sehr charmant dort andocken, einfach mal an wirklich die Porträts von Leuten, die genau das tun für die Stellen, die ihr gerade sucht. Ja, also Beispiel, ihr sucht irgendwie einen Softwareentwickler, dann könnt ihr dort Jobpakete buchen, die genau im Umfeld von so etwas porträtiert werden. Also ich finde, das ist ein spannendes Produkt, eine interessante Ergänzung. digitale-leute.de. Bevor ich mal hier meine Systematisierungsmatrix gleich nochmal aufmache zu den Punkten, die wir bisher schon angesprochen haben, kann man es ja mal so ein bisschen runterbrechen. Also an und für sich ist HelloFresh ja ein Verkäufer von Lebenszeit so ein bisschen. Ne? Also Leute, die sagen, ich will mich gut ernähren, habe aber keine Zeit und will die Convenience, dass es zu mir nach Hause kommt. Für ein Hochfrequenzgut, ne? Essen, dreimal am Tag macht das eigentlich jeder von uns. Und braucht dafür halt als Asset, was es gerade aufbaut, A, dieses Thema Logistik und Prozesskompetenz, B, Daten, ja, und Dateninsights, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, ob das irgendwie noch geschäftsmodelltauglich ist. Und C, bist du ja in einem Markt da drin, also wenn man durch so einen Supermarkt mal durchgeht, die Supermärkte sind so die Gatekeeper, die dann eigentlich der Zwischenhändler sind und ganz viel Marge wegfressen, wenn ich jetzt mal klassisch Food denke, wie es zum Kunden kommt. Und die Hersteller, das ist ja eine Oligarchie. Ja, so, also wenn man sich mal anguckt, was gehört alles zu Oetker, dann wird die Luft für viele andere schon ziemlich dünn. Da finde ich eigentlich schon valide zu sagen, dass ich in so einem Marktumfeld, wenn ich jetzt sage, ich will das irgendwie umstellen und möchte eigentlich Zwischenhändler rauskicken und selbst zum Versorger werden, da finde ich schon valide zu sagen, ich konzentriere mich erstmal auf meine Prozessqualität und auf den Zugang zum Produkt, ja, sprich Hersteller, Produzenten, wie immer man das beim Thema Food nennen will. Das ist ja eigentlich ganz spannend, per se schon mal. Ja. Also das macht es halt teuer, unterm Strich. Ne? Das ganze Investment, was du da leisten musst. Jetzt können wir ja wirklich mal ein bisschen reintauchen und dann können wir hinterher die Systematisierungsmatrix aufmachen und gucken, wo da irgendwie Chancen sind und zu sagen, was ist denn der mögliche Ausbau? Also Jochen hat ja eigentlich schon gesagt, Plattform für Food, dass man hingehen könnte und sagen, die Logistikpower, die Prozesskompetenz, solche Geschichten irgendwie gibt man weiter. Marktplatz war ein Thema. Ich glaube, machen die dich eigentlich sogar schon so eine Art angebundenen Shop, dass man irgendwie sagen kann, ich brauche jetzt irgendwie ein Zwillingmesser oder Fissler-Töpfe und kann die dazu kaufen?
Genau, gerne. Töpfe und Zubehör und Wein sind so die Themen, die als, also Wein zum Essen quasi, die als Zusatzgeschäfte gerade etabliert werden.
Ist ja ein Hebel, den man gehen kann, worauf man natürlich dann angewiesen ist, ist Reach, ne? Reichweite. Wenn ich keine Kunden habe, macht eigentlich ein Marktplatz wenig Sinn. Ich kann mich ja nur zurücklehnen, wenn ich eigentlich eine Seite des Marktplatzes biete, nämlich die Nachfrage. So ein anderes Thema, was wir zum Beispiel noch gar nicht beleuchtet haben, wäre ja auch das ganze Thema B2B. Also passend zum Börsengang, wahrscheinlich auch irgendwie als kleine Alternativstory ist man ja auch hingegangen, hat gesagt, hurra, hurra, jetzt machen wir auch intelligente Kühlschränke, die kann man sich ins Büro stellen und die beliefern wir mit HelloFresh und die Mitarbeiter zahlen im Prinzip über so eine Karte, also der liebevolle Coworking-Space, in dem wir mit Digital Kompakt sitzen, Rent24 hat sowas auch, da kriegst du jetzt jeder eine Karte, kann an den Kühlschrank gehen, das ist ein intelligenter Kühlschrank, der misst irgendwie, okay, wird jetzt das Gewicht verändert, vielleicht haben sie noch Kamerageschichten, weiß wissen nicht, was man rausgenommen hat, also das ist ja durchaus auch eine Form von Abo-Modell, aber eigentlich mit einer ganz anderen Ausrichtung. Ne? Wollen wir da mal ein bisschen in die Richtung tauchen, was man noch so machen könnte, ist zum Beispiel B2B was ihr als spannend empfindet im Segment Food?
Was ist denn B2B für dich?
Ja, B2B heißt im Prinzip genau sowas, dass du Essen eher an Firmen verkaufst und die das an ihre Mitarbeiter distribuieren. Also dass eigentlich dein Kunde gar nicht mehr so sehr der Endkunde ist, sondern vielleicht eine Ebene höher der Arbeitgeber. Beispielsweise. Oder wie da, der Arbeitgeber stellt sich so einen Kühlschrank hin und der Endkunde ist dann wieder ein C. Ne?
Fände ich persönlich sehr spannend. Ich habe mir auch jetzt überlegt, wie ich HelloFresh helfen kann. Ich werde einfach Kunde. Ja? Einen Monat, dann kann ich demnächst. Ich probiere das mal aus. Verspreche ich hier mit hoch und heilig. Ich muss mal gucken,
wo ich will ein Foto sehen.
Ja, ich muss mal überlegen, wo ich so einen Gutschein noch habe. Vielleicht kann mir jemand einen Gutschein zuschicken. Nee, also B2B finde ich super. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Office hier in Hamburg unter anderem so Meier-Menü. Das ist, glaube ich, einer der größten Anbieter in Deutschland von Essensmenü, wo die Mitarbeiter wirklich jede Woche aussuchen, was wollen sie eigentlich essen. Das kann man auch so ein bisschen subventionieren. Ich glaube, das ist halt, die beliefern auch so Kindergärten und Schulen, also was. Ich glaube, der Markt ist halt relativ groß, der funktioniert ein bisschen anders, weil dort musst du halt den Zugang eigentlich über die Geschäftsführung oder das Sekretariat bekommen. Da gibt es ganz, 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 ganz wenig Churn. Zumindest so beobachten wir das in anderen Offices. Du hast ganz andere Produktqualitäten, die dort gehandelt werden in der Regel. Meistens ist es noch deutlich günstiger. Du bist da im Mittagsmenübereich bei 3 bis 7 Euro. Und 7 Euro ist da schon die oberste Grenze. Also brauchst du ein bisschen was anderes in der Logistik. Aber ich glaube, das macht schon auch dort, wenn ich mir so angucke, wie sind diese Anbieter, und da habe ich mir mal ein paar angeguckt im letzten Jahr, so Meier-Menü und andere, wie sind die aufgestellt? Die haben halt irgendwie so Webseiten aus den 80er Jahren noch. Da rufen halt die Kunden einfach mal irgendwann mal an und fragen, ob sie Essen bekommen können. Und dann funktioniert das. Also das ist ein ziemlich cooler und sehr, sehr großer und spannender Markt. Also da würde ich jetzt quasi, wenn B2B jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt umfassen unter so Office-Belieferung, also Leute, die im Business sind. Das ist, glaube ich, ein riesiger Markt. Und da könnte man auch, wenn man das noch irgendwie kurzzyklischer macht und quasi allen Mitarbeitern können mit ihrer App irgendwie nochmal am Tag der Bestellung irgendwie nachordern oder sagen, ich hätte eigentlich Bock auf das und das heute. Das wäre, glaube ich, schon ziemlich cool, weil genau dort fehlt ja technische Kompetenz der bestehenden Anbieter.
Ja, ich meine, vielleicht spielt da auch der Ablagepunkt irgendwie eine Rolle, weil mit Home Eat Home gab es ja auch irgendwie schon einen Ansatz aus dem so Coca-Cola finanziert, erinnere ich mich damals. Die haben ja auch Kühlschränke gebaut, intelligente. Und ich hatte ein bisschen mal das Gefühl, dass es vor allem darum ging, diese Kühlschränke zu testen, weniger um das Produkt, was da drin ist. Und das hat halt nicht funktioniert, gefühlt, weil sie wahrscheinlich nicht an den richtigen Standorten waren. Also wir hatten zum Beispiel so Spätis in Berlin hier um die Ecke, da konntest du sowas holen. Da finde ich diesen Bürozugang schon ganz interessant. Ja? Also vielleicht sehen wir immer noch mal eine HelloFresh-Kantine. Ne? Vielleicht kommt ja dann sowas sogar mal in so eine Richtung. Aber zurück zu den Ausbauten.
Oder ein HelloFresh-Store, das darüber noch nicht diskutiert wurde in der Presse, das wundert mich ein bisschen.
Ja, ich meine, Kochhaus eigentlich ist ja das HelloFresh-Pendant im Echtleben. Ja. So. Jochen, du hast ja schon mal sonst Plattformisierung als eine Zukunftsvision angedacht, wo man aber, glaube ich, schon noch ein paar Jahre von entfernt ist. Was hast du denn da im Kopf gehabt in Bezug auf HelloFresh?
Naja, dass HelloFresh im Prinzip nur die Struktur bietet. Sehe sie da eher die Stärke quasi in der Produktion und eine Flexibilisierung raus, wie sie es dann letztendlich vertreiben. Also das heißt sowohl Standorte, Vertriebswege als auch letztendlich Produkte. Also das ist ja im Grunde das Spannende, da machen sie jetzt ihre Menüs zu unterschiedlichen Themen, Geschichten, aber im Prinzip können sie jetzt zu allem was machen. Also ich sehe das wirklich als die Stärke von dem HelloFresh aus meiner Sicht ist, wenn sie groß genug sind, können sie halt auch Dinge vorantreiben, die jetzt ein klassischer Supermarkt nicht vorantreiben kann, die aber im Prinzip ein klassischer Hersteller oder wer auch immer oder Großhändler auch nicht vorantreiben kann, weil er einfach den Zugang zu Kunden und Vertriebswegen etc. nicht hat. Also allein da sehe ich schon extrem große Chance und dann kann ich mir eben durchaus vorstellen, warum soll jetzt nicht ein Aldi oder ein Rewe quasi ein HelloFresh nutzen, im Backend quasi, um spezialisiertere Food Services oder meinetwegen auch nur Produkte, also Kühe sind Services, Produkte ist relativ langweilig, weil dann haben wir wieder das alles, was ins Regal passt quasi. Und ich glaube eben, dass das online oder generell digital andere Möglichkeiten bietet, eben durch andere Zahlmethoden, andere Frequenzen, durch eine direkte Kundenbindung, die Daten, die du nutzen kannst, all das. Also und ich glaube, dass da HelloFresh fleißig sammeln kann. Und ich bin durchaus bei Alex, die Masse der Kunden ist es jetzt nicht, aber was du über die einzelnen Kunden erfährst, die, sofern sie denn dabei bleiben, ist schon immens. Da sehe ich keine Grenzen, in welche Richtung man dann denken kann.
Glaubst du, dass das so aus Business Intelligence Sicht auch was sein kann, dass man mit diesen Daten noch verstärkt arbeiten könnte und da Geschäftsmodelle erschließen?
Ja, also sowohl in Personalisierung und Präferenzen, aber auch hinten raus. Im Prinzip geht es ja auch darum, die Logistik hinzubekommen. Welche Mengen brauchst du wann? Und das ist ein sehr geplanter Prozess. Die wissen heute schon, welche Gerichte sie in 6, 8, 12 Wochen anbieten wollen oder wahrscheinlich noch stärker voraus, welche Fleischmengen sie brauchen, welche Gemüsemengen sie brauchen, alles, was damit zusammenhängt. Das ist ja viel effizienter, strukturier- und koordinierbar. Also es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich habe jetzt Bananen und die Bananen müssen alle verkauft werden, sondern ich weiß, ich habe zu der Saison, ja, Bananen ist jetzt ein blödes Beispiel, das braucht man jetzt für weniger Gerichte, aber wirklich so ein Grundsalat oder was auch immer und kann das entsprechend gut timen, kann einfach sagen, ich brauche die Mengen von den Lieferanten in den Bereichen, und da stoßen sie jetzt ja zum Teil schon an ihre Grenzen, dass bestimmte Lieferanten einfach überfordert sind für das, was sie brauchen. Und ich glaube, da ist jetzt, was die Strukturen im ganzen Food-Bereich angeht, ist extremes Potenzial. Und da sehe ich eben ein HelloFresh besser gerüstet als jeden anderen. Ich wüsste niemanden, der ähnlich in der Lage wäre, das dann zu machen und so voranzutreiben.
So, jetzt mal als angedrohte Systematisierung. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten, kann man auch mal ein bisschen aufgreifen, was der Kollege Sven Schmidt bei den Online-Marketing-Rockstars so aufgegriffen hat. Dann haben wir auf der einen Seite das ganze Thema Produktkosten, Produkteinnahmen, ne, wo Alex jetzt irgendwie gesagt hat, die Produkteinnahmen sind erstmal ein bisschen begrenzt. Also ich kann die Boxen nicht viel teurer machen, weil ich da die Konkurrenz als Benchmark habe. Gleichzeitig sind die Produktkosten relativ hoch, aber mit guten Margen. Ja. Man muss zwar schaffen, so Verderbequote irgendwie im Griff zu behalten, Einkauf zu managen und so weiter und so fort, aber so Produktkosten als das eine. So, zweite Ebene, Logistikkosten. steigen tendenziell. Und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn man Exciting Commerce liest dieser Tage, da geht es ja sehr viel um DHL und Hermes und was passiert eigentlich, wird sozusagen die Lieferung eigentlich immer mal zum Bottleneck für den Onlinehandel. Das sind ja so zwei Faktoren, also Produktkosten, Logistikkosten, wo jetzt zum Beispiel Sven Schmidt sagt, die betrachtet er als systemimmanent. Ja, hat er ja nicht ganz unrecht. So. Und dann haben wir die anderen beiden Aspekte, die wir unter dem Dach vom Marketing gesehen hatten. Das war einmal die Kundenakquisitionskosten und das Thema Churn bzw. Customer Lifetime Value, wie immer du das sehen willst. So, und wenn man jetzt mal HelloFresh konkret nimmt, haben die auch irgendwie hohe Gutscheinlastigkeit. Ja, also du sagst im Prinzip 58%, hatte ich gelesen, ist der Rabatt, den durchschnittlich ein Kunde auf die erste Bestellung bekommt. Also da irgendwie eine hohe Streuung, hoher Verlust, plus das ganze Marketing-Thema, also 180 Millionen irgendwie finde ich schon sehr, sehr krass, oder 190, was Alex meinte, bei den Customer Acquisition Costs. Und dann ist die Frage, wie viele von denen bleiben aktiv? Sonst muss ich eigentlich meine Customer Acquisition reingeben, um mein Wachstum sozusagen stetig zu halten und nicht mal mehr nach oben zu wachsen. So, wenn ich jetzt diese vier Punkte nehme, Produktkosten und Logistikkosten als relativ systemimmanent und irgendwie Churn Rate und Customer Acquisition Costs als etwas, was flexibel ist, dann ist ja schon berechtigt zu fragen, was kann HelloFresh tun, um eine dieser Seiten zu beeinflussen? Ja, also die Produktkosten wirst du eigentlich nicht senken wollen, die Qualität musst du halten, hast du den Benchmark. Logistik wird tendenziell eher teurer, vielleicht prozentual gesehen geringer, aber die Zahl steigt. So, und dann ist eigentlich die Frage, wie kann ich die billiger einkaufen und wie kann ich sie aktiv halten? Beziehungsweise gibt es noch irgendwie eine fünfte Ebene, wie ich mit denen mehr Geld verdiene? Das war so die Matrix, wie ich überlegt hatte. Und da können wir mal jetzt diese Ausbauten, die wir uns überlegt haben, ein bisschen draufmappen. Wo seht ihr denn da Potenzial, dass man an irgendeiner dieser Stellschrauben was drehen kann?
Also ich sehe fairerweise das Potenzial an allen Stellschrauben. Da muss man so ein bisschen trennen, wie groß ist das Potenzial. Ne? Ich glaube, bei den Produktkosten, das finde ich jetzt gar nicht so wild, weil die werden ja, je nachdem, was man bestellt, ja auch weitergegeben an den Kunden. Da hat man ja quasi auch variable Produktpreise am Ende des Tages, mit denen man das irgendwie regeln kann. Wenn halt jemand gerne immer Hummer isst, ja? Dann kann ich ihm ja sozusagen einfach das höher in Rechnung stellen. Das finde ich jetzt unproblematisch. Bei Logistikseite ist, glaube ich, ein Skalenthema. Ich glaube, da wird es ja vor allem durch Automatisierung gelöst. Ich weiß nicht, ob da was in dem Call erzählt wurde, aber irgendwann wird HelloFresh hier dazu übergehen, halt immer stärker zu automatisieren. Das wird das Ganze viel, viel billiger machen. Du bist ja heute bei einem Gericht. Ich habe jetzt hier gerade mal das Bestellformular parallel ausgefüllt. Für zwei Personen, dreimal pro Woche bin ich ja bei 7 € pro Gericht. Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber auf der Marketingkostenseite, da muss man so ein bisschen überlegen, wo das herkommt. Ich glaube, da muss man vielleicht irgendwann erkennen, dass der aktuelle Marketing-Approach nicht fruchtet. Vielleicht ist das so, vielleicht sind aber auch die Kohorten, die in den letzten zwei Quartalen gewonnen wurden, extrem vielversprechend, deswegen machen die das weiter. Dann wäre für mich eher sozusagen ein Umschwenk auf ein B2B-lastigeres Modell sinnvoll und sagen, okay, dann setze ich mir halt irgendwie 20 Leute hier ins Callcenter und rufe jedes Büro in Hamburg an oder in Berlin oder wo auch immer und schicke denen halt meine Boxen und werde halt eine Konkurrenz zu Meier-Menü. Also für mich wäre quasi der Ausbau des Modells in so ein Plattformgeschäft, um zum Beispiel Lieferanten, die vielleicht gar nicht in der Kochbox sind, Zugang zu meinen Kunden zu gewähren, das wäre eigentlich erst dann möglich, wenn man eine sehr, sehr stabile Kernkundenbasis hat, dem man das auch zutraut, darüber zu kaufen. Heute brauchen sie ja jeden Augenblick Aufmerksamkeit in der HelloFresh-App oder auf der Webseite, damit die Kunden ihre Boxen verlängern oder dort mehr in die Box tun. Das ist auch noch zu wenig Frequenz, aus meiner Sicht, daraus ein Plattformgeschäft zu machen. Aber ich glaube, drehen kann man, müssen sie ja auch an allen. Also das zeigen ja die Zahlen. Also die sind ja immer noch sehr, sehr unprofitabel. Also müssen sie an allem gleichzeitig drehen. Aber ich sehe jetzt keinen, und das ist ja das, was du implizit fragst, ich sehe jetzt irgendwie keine Abkürzung. Das wäre ja auch vermessen von uns, wenn wir das von außen aus dem Business behaupten würden. Wir sehen da irgendwie so den Megaweg. Die Jungs, die das machen, sind ja nicht doof. Deshalb, ich glaube, es ist noch sehr viel harte Arbeit einfach vor denen.
Das wäre nämlich auch mein Punkt. Ich sehe komischerweise gar nicht die Notwendigkeit. Ich bin bei dir, es gäbe überall Hebel, aber ich sehe jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit, weil das, was es ja negativ macht, ist mehr oder weniger die hohen Marketingaufwendungen. Und die sind natürlich zum Teil auch dem Wachstum geschuldet. Durch das Wachstum entstehen die. Und die Frage ist für mich ja, ist die Marge hoch genug, sodass das ein tragfähiges Modell sein kann für Stammkunden? Jetzt mal so. Und die Herausforderung ist für mich dann die Kundenbindung. Und das ist für mich der Hebel und das ist das, was ich am wenigsten einschätzen kann, ob sie die Kundenbindung hinbekommen. Was ich dann aber schon sehe, ist, dass gerade in Unternehmen wie HelloFresh, die ja sehr spezielle Kunden haben, dass da natürlich Mehrwertservices drin sind. Da sehe ich Potenziale für zusätzliche Erlösströme im Gesundheit-Wellness-Bereich oder was auch immer. Also es sind ja alles ernährungsbewusste Leute, die das machen oder Leute, die eben wenig Zeit haben. Also ich glaube, da könnte man schon, wenn man in der Not wäre, sich was überlegen, würde aber komplett wegführen von allem, was es ist. Aber ich würde jetzt erstmal HelloFresh betrachten als das, was es ist, ein Lebensmittelunternehmen oder Produzent oder wie auch immer, also ein Handelsmodell, das mit der Marge in irgendeiner Form auskommen muss. Und das sehe ich interessanterweise nicht so schwarz. Also in den Kennzahlen sehe ich nicht so schwarz. In der Kundenbindung, das kann ich nicht beurteilen. Da würde ich meine Skepsis walten lassen. Und das wäre für mich halt das Spannendste. Wie viel bleiben dabei? Wie viel bleiben wie lange dabei? Welche brechen weg? Das sind für mich Zahlen, die mir das dann eigentlich erst erlauben. Und die gibt es ja leider nicht. Deswegen ist das echt alles immer sehr spekulativ.
Das ist ja dann nochmal ein Hinweis dafür, dass Joel direkt nach diesem Podcast diese Umfrage per Google Forms erstellt und die teile ich dann auch in der WhatsApp-Gruppe. Ich würde gerne mal so 30, 40 Kunden haben von HelloFresh, die einfach auch mögliche Ex-Kunden von HelloFresh, die mal sagen, wie sind sie akquiriert worden, wie viel haben sie bestellt, wie bestellen sie heute, finden sie es teuer oder billig, ist die Einkommensklasse eher sehr hoch oder eher mittelhoch, und da sozusagen stochern wir ja die ganze Zeit so ein bisschen im Dunkeln. Und dadurch, dass sie eine sehr, sehr breite Definition haben der aktiven Kunden, also jeder, der die Geschenkgutkarte auf dem Weihnachtsmarkt aufgehoben hat, der ist ja quasi Kunde. Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass sich auch nicht so super attraktive Kunden in diese Kohorten einmischen. Und sozusagen jemand, der jetzt bereit ist, jede Woche 40, 50 Euro an HelloFresh zu überweisen und das auch gut findet, den, da gebe ich dir recht, super attraktiver Kunde, toll für Ausbauservices. Aber ich hätte so ein bisschen die Angst, durch diese super breit gestreute Marketing und sehr, sehr gutscheinangeregte Marketing, dass man dort auch Kunden anlockt, die einfach das mitnehmen, weil es gerade kostenlos ist oder fast nichts kostet.
Absolut. Und das wäre für mich jetzt, die Kennzahl fehlt mir eigentlich. Also wirklich so eine Kernkundenkennzahl, sodass man es dann wirklich beurteilen könnte. Das wäre natürlich das Spannendste, werden sie nie rausgeben, werden auch die anderen nie rausgeben. Sie tun sich natürlich schwer mit dem Geschäftsmodell, wirklich Millionen von Kunden oder Zalando-Niveau, 20 Millionen Kunden hinzubekommen. Das wirkt natürlich sehr viel eindrucksvoller. Deswegen ist es schon ein einerseits heikles Geschäft, aber andererseits, wie gesagt, auch sehr dankbar, wenn man es wirklich aus Stammkundensicht betrachtet und wenn man sich das auf die Fahnen schreibt, da wirklich die Kundenbedürfnisse gut zu bedienen. Das traue ich mir momentan leider nicht zu, das einzuschätzen.
Ja, ich meine, ich gucke gerade nochmal in die Unterlagen des Q3 2017. Da wird irgendwie erzählt, dass ein Kunde im Durchschnitt, und ich glaube, es bezieht sich auf die Quartalszahl, 3,63 Bestellungen pro Quartal, verstehe ich das jetzt, macht. Von 3,58, die es ein Jahr zuvor war. Also 0,05 Bestellungen mehr hat man jetzt geschafft, pro Kunde auf ein Jahr zu generieren.
Ja, aber bei extremem Wachstum. Ne? Also das sind ja auch sehr, sehr verfälschte Referenzzahlen. Also das Wachstum ist ungefähr gleich geblieben. Insofern passt das schon. Das ist ähnlich wie bei Zalando auch, wo sich jetzt langsam erst herausstellt, ist ein Zalando ein Stammkundengeschäft oder können sie nur gut Neukunden gewinnen? Also auch da sieht man jetzt erst, wie die Bestellfrequenzen langsam steigen und wie das eben dadurch, dass sie weniger Neukunden gewinnen, sich langsam einpendelt. Und ja, aber ich bin bei dir, ich sehe es genauso. Also da ist natürlich jetzt nicht viel passiert.
Naja, ich meine, man kann es auch mal anders übersetzen. Wo ich neugierig drauf bin, ist, wie man eigentlich versucht, den Umsatz pro Kunde zu steigern. Ja, selbst wenn ich hohen Churn habe, könnte ich ja überlegen, ob ich Teile dessen abfedern kann, indem ich mir nicht Neukunden besorge, sondern von den bestehenden sozusagen mehr Geld.
Ja, aber das macht sie durch Flexibilisierung und dadurch, dass sie die Aussetzzeiten quasi versuchen zu verringern und dahin zu kommen. Da sind sie extrem am Optimieren und haben da wirklich teilweise wahrscheinlich auch selber geflucht, dass sie noch nicht die Möglichkeiten haben, also dass sie noch nicht so flexibel sind, das hinzubekommen. Also deswegen, da zumindest sind sie dran. Also das ist ja auch offiziell kommuniziert.
So, jetzt würde ich abschließend mit euch gerne nochmal so ein bisschen den Benchmark aufmachen zu Blueprint. Dass wir mal ganz kurz nochmal USA anschauen und so ein bisschen Internationalisierung, also hier mal ein bisschen Lokalpatriotismus. Und dass wir vielleicht auch nochmal besser verstehen, was eigentlich international noch für Wachstumspotenzial und Möglichkeiten da sind. Also Blueprint ist so der 1:1 Kandidat, den man mit HelloFresh halt irgendwie immer vergleicht. Und vielleicht auch mal interessant als Vergleichsmoment hier dann das Funding. Blueprint hat bisher 200 Millionen Dollar an Finanzierung bekommen, HelloFresh sogar 365. So, jetzt sollten wir mal allen Menschen, die sich mit Blueprint, und ich durfte bei Jochen lernen, das heißt blaue Schürze, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, vielleicht kann einer von euch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die Börsengeschichte von Blueprint bisher war, weil wenn man das im Vergleich sieht, ja, können wir uns ja, glaube ich, noch ganz glücklich schätzen, wie das bisher bei HelloFresh aussieht. Jochen, du warst so da dicht dran, vielleicht kannst du ja mal einen kleinen Blick auf Blueprint
geben. Also ein Wort, ein Desaster. Also mit hohen Erwartungen an die Börse gegangen, wollten da an die 3 Milliarden Bewertung erreichen, haben dann nur eine Bewertung von 2 Milliarden erreicht und entsprechend weniger Einnahmen gehabt. Und deswegen ist Blue Apron jetzt in dieser Not, dass sie weniger Einnahmen haben, die sie letztendlich für Marketing ausgeben wollten, als geplant. Deswegen mussten sie extrem bremsen, was das Geschäft anging. Im dritten Quartal kaum noch Wachstum, haben Leute entlassen müssen, tun sich ganz, ganz schwer in dem Bereich. Und die sind jetzt in der Situation quasi ausgebremst worden zu sein. Durch diese Konstellation haben dann auch noch eine ganz ungeschickte Kommunikation hinbekommen. Sehr, sehr schwieriger Fall und davon profitiert natürlich ein HelloFresh jetzt im US-Markt, da die eben in einem ganz regulären Modus weiter gehen können und das ausbauen können. Also sie mussten ihr Marketing nicht reduzieren, wie man an den Q3-Zahlen sieht, sondern bauen das stark aus. Also um Blue Apron muss man sich inzwischen wirklich Sorgen machen. Sie sagen dann, es gab ein ausführliches Interview auf der Code-Commerce-Konferenz, auf der ich auch war, und da hat sich der Gründer so ein bisschen rumgedrückt und ist nicht auf die Themen so wirklich eingegangen und sagt eben, ja, wir haben das unterschätzt, was wir als Public-Unternehmen quasi für Kommunikationsherausforderungen haben, wobei das waren nicht andere als bei anderen auch. Man hat einfach gesehen, die haben bestimmte Themen nicht im Griff und haben sie im Vorfeld anders kommuniziert als, und das waren ja nur 3-4 Wochen später, dann bekannt geworden. Und das ist natürlich fatal, wenn man mit einer Strategie an die Börse geht, die dann quasi nach einem Monat hinfällig ist. Insofern muss man, an Blue Apron bin ich sehr, sehr skeptisch. Da würde ich fast allen Argumenten folgen, und ob die das nochmal hinbekommen. Also im Grunde werden sie jetzt zunehmend zum Übernahmekandidat. Jetzt liegen sie, glaube ich, noch mehr bei 500 Millionen.
Das war nämlich meine Frage jetzt gewesen, eine der Ausbaufragen. Ist das ein Fusions- oder sogar Übernahmekandidat?
Ich lese hier gerade auf der Freecode, Blue Apron is the worst performing major US IPO this year. Okay, krass. Welche Bewertungen sind sie an die Börse gegangen?
Weißt du das noch? Das waren dann 2 Milliarden.
2 Milliarden für
ungefähr
Kurs, auch 9 Dollar oder sowas? Oder
genau, 10 Dollar. 9 oder 10 Dollar. 10 Dollar waren das, glaube ich.
Und jetzt sind sie bei 2,5, also 3 Dollar, ein Drittel. Also jetzt sind sie 600 Millionen, 500 Millionen. Ja, ich glaube, wenn sie nochmal die Hälfte verlieren, dann ist es billiger für HelloFresh Blue Apron zu kaufen, als die Kunden frei auf der Straße zu gewinnen. Ja,
ist aber auch immer die Frage, wann die Kunden dann auch wieder wegbrechen. Wenn, dann müsste es relativ bald passieren. Also ich wüsste nicht, wie sich das nochmal drehen soll, weil im Prinzip bräuchten sie ja dann nochmal Kapital oder das Kapital, was sie eigentlich im Börsengang geplant haben zu bekommen. Und das ist zu der Bewertung utopisch. Also wahrscheinlich würde das Unternehmen das gar nicht machen wollen oder die Investoren, die ja immer noch drin stecken. Also die haben sich jetzt in eine Lage manövriert, die wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und zwar sowohl was die Unternehmensführung angeht, als auch was die Kommunikation angeht. Das finde ich ja dann immer das Erstaunliche. Also das war wirklich dilettantisch, dann zum Teil auch kommuniziert, auch wie reagiert wurde. Ein bisschen was könnte man ja dann auch auffangen. Also insofern stehen sie wirtschaftlich desaströs da und in der Kommunikation desaströs da. Muss man wirklich mal gucken, was jetzt daraus noch wird oder werden kann.
Ich habe gelesen, dass Blue Apron wie 1 Million Kunden hat in den USA und ich glaube, es hat pro Monat 120.000 verliert. Ja? Also die Churnrate irgendwie bei 12% sogar bis zu liegt, vermutet man. Ja, das ist ja schon krass. So, und was ich jetzt interessante Background-Stories fand, war, was ich bilde mir jetzt, habe ich bei dem Sven Schmidt gehört, dass einerseits die Investoren halt diesen Case sehr an die Börse gepusht haben, weil man im freien Markt nicht mehr die Bewertung erzielen konnte, die man gerne wollte, ohne dass man eine Downround irgendwie hätte in Kauf nehmen müssen und entsprechende Verwässerung. Und das andere ist wohl, dass vor allem in den Küstenstädten, auf die sich ja Blue Apron irgendwie konzentriert hat, weil wahrscheinlich sehr kaufstark, sehr passend für dieses Modell, dass da halt die Churnrate hochgegangen ist, also dass immer mehr Kunden aus diesem Modell rausgegangen sind, warum auch immer. Und man versucht hat, das irgendwie durch Neuakquise im Inland, ja, also ich denke mir immer richtig so Alabama, mittlerer Westen, USA, versucht hat aufzufangen, was wohl aber kolossal schlecht funktioniert haben soll, weil die Nachfrage war nicht so da, das Marketing performte nicht und so gingen dann diese ganzen Unit Economics in den Keller. So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald! Wenn du unsere Podcasts übrigens gerne hörst, dann freuen wir uns auch, wenn du Teil unserer Community auf Patreon wirst, und zwar patreon.com/dekompakt. Das schreibt sich patreon.com/dekompakt. Dort findest du unsere Kampagne, und zwar ist Patreon eine amerikanische Webseite, wo Medienmacher wie wir um Unterstützung bitten können. Das möchten wir gerne tun, also uns liegt sehr am Herzen, dass du bei uns mitwirkst. Und zwar läuft das so, du erklärst dich bereit, einen Betrag zu spenden, regelmäßig, jeden Monat, und du erhältst dafür bestimmte Dinge, zum Beispiel weiteres Know-how oder Netzwerkgeschichten. Also im Prinzip ist immer der Gedanke geknüpft an den Betrag, ist ein Zuverdienst, etwas, was dich noch besser macht, wovon du noch mehr hast. Und du kannst dich natürlich auch bei uns einbringen und wir kommunizieren auf dieser Plattform auch sehr aktiv mit unserer Community. Uns würde das sehr freuen, uns bedeutet das auch sehr, sehr viel. Deswegen freuen wir uns, wenn du dort auch Teil werden möchtest. patreon.com/dekompakt.